back, everybody. The next one is going to be a conversation between Beata Absalon and Fritzi Sandex. Beata, as we would say it in Hungarian, is a spoon in every soup, tausend Zasta in German. She holds workshops, events for encounters. She now wrote her book as well, First Time in Fusion, and they will talk about sex to no sex and everything in between. Please give them a huge round of applause. Woo. Just 1 second, there is translation. If you need, please come over here and take your headsets.
Herzlich willkommen im Content. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt gerne auch noch näher kommen. Wir machen eine Aufzeichnung von dem Talk, aber nur wenn ihr aufsteht, seid ihr zu sehen. Also ihr könnt gerne auch hier vorne rankommen. Ich habe eine Frage an dich, Beate. Wo war denn der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt reicht's, ich muss über diese ganze Themenlage ein Buch schreiben?
Ja, voll. Lass gleich reinspringen. Das Buch ist entstanden, weil ich in der sogenannten sexpositiven Szene so unterwegs bin. Also genau, wie angekündigt wurde, ich gebe selber in dem Bereich Workshops und besuche auch ganz viel in dem Bereich und bin auf irgendwie Playpartys, die was mit BDSM oder Consent und Körperlichkeit zu tun haben und war da umgeben von so ganz vielen Menschen, die im besten Sinne so schambefreit sind und dafür kämpfen, Tabus zu bekämpfen. Und dachte, okay, super, das ist der Weg. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, so, aber es gibt dann eine neue Art von Scham oder so andere Arten von Tabus, dass ich eben gemerkt habe, echt so die schamlosesten Menschen haben dann so, hinter vorgehaltener Hand, aber ich habe schon ganz lange mit meinem Partner, meiner Partnerin keinen Sex mehr und was stimmt nur nicht mit mir? Oder, jetzt bin ich auf dieser Playparty, aber eigentlich nervt es mich eigentlich, aber ich traue mich nicht darüber zu reden. Also das war so das neue Tabu. Und dass ich selber bei mir gemerkt habe, dass ich auch viele Beziehungen hatte und habe, wo Sex nicht so eine große Rolle spielt und mich damit sehr einsam gefühlt habe, dass ich sogar in diesem Freundeskreis, der so progressiv ist, dann auf Unglauben gestoßen bin oder so ein, was, das könnte ich niemals. Und dann eher auch so im Mainstream immer den Eindruck hatte, so Beziehung und kein Sex, das geht gar nicht zusammen, da wird gewarnt, man degradiert zur Wohngemeinschaft und das ist ein Zeichen für die große Krise. Und ich hatte aber den Eindruck, so eigentlich geht es uns und mir so voll, voll gut. Und es gibt auch wie so eine eigene Art von Intimität und Sinnlichkeit, die mit dem klassischen Sex nicht so viel zu tun hat. Aber dann musste ich anfangen, das so zu verstecken oder zu legitimieren und irgendwie sagen, ja, nee, Sex nicht, weil... Und dann irgendwie habe ich den Leuten irgendwas von Trauma oder so erzählt, damit es irgendwie legitimiert wird. Genau, und das war dann so ein, fickt euch doch alle. Und jetzt, ich will irgendwie das Buch schreiben, was ich selber in der Zeit, glaube ich, gerne gelesen hätte, was aufhört, von mir zu wollen, dass ich es bunt treiben sollte und mich da abholt, wo ich irgendwie bin und freundlich mit dem Nicht-Sex, der eben nicht nur ein Mangel ist, sondern wo ich dachte, der hat eine ganz eigene Fülle und eigene asexuelle Erotiken quasi, die wollte ich so ein bisschen aufspüren.
Umso spannender, dass du selber Workshops gibst, die sich mit Sex, sexuellen Praktiken, aber auch dem Erforschen und dem Ausprobieren von Dingen, die sich in diesem Bereich abspielen, selber hostest. Du entwickelst sie, du gibst sie selber. Du bist Kulturwissenschaftlerin, du hast jetzt eine Lesereise gemacht mit deinem ersten Buch, Not Giving a Fuck, von lustlosem Sex und sexloser Lust, gesellschaftlichen Zwang überwinden und lebendige Intimität finden. Du bist eine Forscherin zu zeitgenössischer Sexualkultur, habe ich in einem Interview gelesen, fand ich sehr passend. Und unter dem Label Lumen Dark eben gibst du diese Workshops im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Deutschland. Genau. Und dann bist du auch dabei, beratend zu arbeiten. Du fängst gerade an, hast du mir erzählt. Es geht um Sexualberatung, Beziehungsberatung. Es kommen aber auch Leute, die Probleme in ihrem Job haben, auch zu Beate. Genau. Ich selber bin Fritzi oder Sandix. Ich arbeite schon seit fast 10 Jahren hier im Content. Ich mache mit Booking und betreue auch mit die Bühne. Und bin seit fast Anfang des Contents mit dabei. Ich arbeite ansonsten im Veranstaltungsbereich. Ich gebe, organisiere Festivals und Veranstaltungen viel zu feministischen Fragen und bin in der Medienbildung für Menschen in Ausbildung tätig und auch als Coach und DJ. Genau. Und ich glaube, zuallererst würden wir jetzt auch noch mal ein Video gucken, richtig?
Genau, ich habe einen Clip rausgesucht, der so den Anfang meines Buches auch damit reinspringt. Und dann kann man den gemeinsam schauen und der so ein bisschen erklärt, wonach ich auf der Suche bin, weil ich weder pro Sex noch gegen Sex bin, sondern irgendwie eben das dazwischen. Aber ja, let's see. Und dann gibt es eine Textstelle dazu.
Genau.
Summer break is over on this week's Summer Love. 24 eligible men spend summer break with one beautiful woman to see if a summer fling will turn into summer love.
Alexander, on our kayaking date earlier, I feel like there were a lot of awkward pauses. I know we had an instant attraction, but I'm starting to think that we just don't have enough in common for you to be the one. And Ronnie, I feel like you're just here for the zip line.
What?
All you do all day is go on the zip line.
I do like that you can drop into the pool, but I'm just trying to remember.
You were never joining us at any of the group meals, and when you were reprimanded and asked to join us, you ate as fast as you could.
How do you think your connection with Megan is?
Good.
And you've gotten into several fights with Mike from Adventure 365, who runs the zip line.
He's just too excited. He's too rough on the rope.
Shut up, Mike.
He pulls on the rope. He wrenches on the rope. He thinks it's his.
Shut up, Mike.
It's just you yanked on the rope so hard.
I said, shut up, Mike.
And is it true that when you found out I was upset about the zip line, you started spreading rumors about your fellow summer lovers?
I sincerely believe Cody is a drug addict.
Cody says he's never touched a drug in his life.
Well, that's what I believe. Megan, before you decide whether to send me home or not, I just want you to know, Carmelo said your face looks like a clock.
I never said that.
I just don't want to go home. What's waiting for me at home is really bad.
What's waiting for you at home?
I don't know. When I get home, there's something I'm worried about my life.
What is it?
I don't know.
Is there really something?
I don't know. I just really want to be here. I love you.
Is it true that when you were having beers with Kenny, you told him that it was your dream to be alone your whole life?
It's not true.
I just want to be alone forever.
Before you make your decision, I just want you to know, I believe Carlos is a hoe. I may
falter most. Unfortunately, Ronnie.
You said this would happen.
Our summer fling is over. You should pack your things and go.
Yeah, sure.
Your Honor, the defense.
Okay.
Beate wird jetzt einen Text lesen. Damit geht's gleich los. Eine Sache haben wir noch vergessen. Wenn ihr Fragen habt, gleich nachdem wir gelesen haben, wir haben hier vorne ein Publikumsmikro. Ihr könnt euch gerne melden. Miki wird rumgehen. Ihr könnt ihm gerne ein Zeichen geben. Miki wird uns dann auch ein Zeichen geben. Und gerne Fragen stellen zwischendurch. Bitte.
Genau. Ronny, ich denke, du bist nur wegen der Seilrutsche hier. Enttarnt die Bachelorette der Dating-Show Summer Loving einen der Kandidaten. Während alle anderen Männer mit ihren Sixpacks und Verführungskünsten um die Gunst der attraktiven Junggesellen buhlen, scheint Ronnys einziges Begehr darin zu liegen, sich möglichst oft mit der Seilrutsche in den Pool der Villa zu schwingen. Die Elimination würde sein Herz brechen. Ronny und die Zipline, das ist die wahre Romanze des Sommers. Zu schön, um wahr zu sein. Die Szene ist in Wirklichkeit ein Sketch aus der Comedy-Sendung I Think You Should Leave und verpasst den Begehrensstrukturen von Reality-TV einen Knick. Denn sonst dreht sich in ihnen ja alles um das Gleiche. Das hochgeschaukelte Drama von Paarungswilligen, die bei ihrer Traumpartnersuche viel rummachen, eifersüchtig werden, Rivalitäten auskämpfen. Und entscheidendes Kriterium ist dabei immer Sexappeal. Doch warum sollte gerade der die höchste Anziehungskraft haben? Warum nicht eine ebenso leidenschaftliche Obsession hegen für die Seilrutsche? Wie unverschämt ist das eigentlich, den Sex nicht so wichtig zu finden und wie unanständig, ihm seine Strahlkraft streitig zu machen? Auch wie queer, etwas anderes als Sex noch anziehender zu finden. Der Sketch mit der Zipline wirkt auf mich wie Vic Vaporub auf die Brust schmieren. Denn erfrischt atme ich auf. Anscheinend liegen mir die banalen Hyperinszenierungen von der Alleinherrschaft des Sex, dass der immer und überall das Allerbeste ist, schwer auf der Brust. Und die Satire, die Parodie, pustet das frei, indem sie so herrlich irritierend mit dem bricht, was wir eigentlich erwarten würden als Selbstverständlichkeit. Und die Szene erwärmt auch mein Herz und spendet Trost, weil Ronny, ich fühl's, Seilrutschen sind geil. Und von genau dieser anarchischen Lust, wie man noch was anderes noch geiler finden kann, davon will ich gerne mehr sehen. Und in dem Buch folgt dann eine längere Liste an so einem, wie so einem kontrasexuellen Archiv, wo so andere Begehrlichkeiten gezeigt werden. Und ich springe jetzt weiter vor. Wir sind alle sexuelle Wesen, die Sex haben, die ihn wollen und die ihn auch haben und wollen sollten, sonst stimmt etwas nicht mit uns. Diesen Satz zu hinterfragen, das ist das Interesse meines Buchs. Weil der Satz zu mehr Frust als Lust führt, will ich nach Auswegen suchen, will das Thema entkrampfen und Druck rausnehmen. Ich will mich nicht nur für die Freiheit einsetzen, sich sexuell austoben zu können, wenn man das denn möchte, sondern auch für die Freiheit, keinen Bock haben zu dürfen. Warum wird um Sex so viel Aufheben gemacht? Wen interessiert das und wer profitiert davon? Es wird so getan, als würde ohne Sex etwas ganz Wichtiges fehlen und so etwas wie ein Vakuum entstehen. Deswegen reagieren die Leute so mit, hä, wie, du hast lange keinen Sex? Kommt die Bimmelbahn. genau, als würde ein Vakuum entstehen. Aber in meinen ganzen Recherchen zu Asexualität und Nichtsexualität sprudelt mir statt gähnender Leere eine ganz eigene Fülle entgegen. Der Verzicht auf Sex war eine große Erleichterung, lautet der Titel eines Artikels im Guardian, in welchen Personen von ihren sexfreien Lebensphasen berichten und interviewt werden. Anstatt das zu tun, was mein Freund wollte, entdeckte ich, was mir gefiel und entwickelte eine Liebe für Yoga, Fotografie und Reisen, erzählt eine der interviewten Personen. Ich fing an, mich anders zu kleiden und kümmerte mich nicht mehr darum, auf Männer attraktiv zu wirken. Ein Paar berichtet, wie ihnen ein Stein vom Herzen fiel, als ihnen klar wurde, dass sie beide Sex nicht so wichtig finden. Weil Beziehungsratgeber fehlenden Sex aber als Warnsignal darstellen, bei dem man zur bloßen Wohngemeinschaft degradiere, überwanden sie sich zum Sex und fühlten sich nicht gerade erotisch, sondern ganz schön miserabel. Dabei fehlt es ihnen nicht an Intimität. Zitat weiter. Er küsst mich immer, wenn er von der Arbeit kommt und wir kuscheln wie wild. Eines Nachts klicke ich mich selber durchs Internet bei einem Forum namens Reddit, das einige kennen werden. Und in einem extra Forum auf Reddit muss ich extra angeben, über 18 Jahre alt zu sein. Die verwegene Frage, die dort diskutiert wird, lautet: Was ist eigentlich besser als Sex? Die obszöne Ansammlung umfasst Antworten wie: seinen besten Freund zum Lachen bringen, bis er weint, nicht reden kann, schwitzt, ihm alles wehtut, das intensivste Lachen, nichts ist besser als das. Oder: besser als Sex ist, endlich erfolgreich diesen unbehaglichen, am Zahn verhakten Popcornkern loswerden, nachdem man schon den halben Tag lang nur mit seiner Zunge versuchte, ihn rauszufischen. Oder: das Gefühl, wirklich in seinen Freundeskreis zu gehören. Frühmorgens aufwachen, merken, ach, ich muss ja gar nicht zur Schule oder zur Arbeit, sich umdrehen, weiterschlafen. Kopfkraulen. Wenn sich ein verstopftes Nasenloch löst und einen endlich wieder befreit atmen lässt. Oder wenn die Schere mit leisem Surren völlig reibungslos durch das Geschenkpapier gleitet. Kleiner Einstieg.
Kleiner Einstieg, genau. Vielen Dank. Ich würde gerne wissen, in Bezug auf Sex, viel Sex, wenig Sex, dieses ganze Themenfeld, welches Zitat kommt dir da so in den Kopf, wenn du daran denkst, oh Mann, das stimmt so dermaßen, dass ich darüber lachen muss? Fällt dir da was ein?
Mhm. Mir fällt zum einen was ein, so aus der Welt der Theorie und, und auf der anderen Seite etwas, was ich so im Privaten gehört habe. In der Theorie ist auch ein Satz, der in dem Buch fällt, von Leo Bersani, einem Queer-Theoretiker, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Is the Rectum a Grave? Und das beginnt mit dem Satz: There is a big secret about sex, it's that actually nobody enjoys it. So, also es gibt so ein großes Geheimnis um Sex, eigentlich mag ihn niemand. Und das, genau, hat mich so, es überrascht einen so, dieser Satz, weil man sich denkt, hä, ist doch eigentlich die schönste Nebensache der Welt und hat was mit Lust zu tun und hat natürlich sowas voll Provozierendes. Und ich glaube, er meint jetzt nicht so, weil Sex per se schlecht sei oder so. Ich glaube, von diesen Sex ist gut oder Sex ist schlecht, davon muss man sich voll befreien, sondern so ernst nehmen, dass Sex sowas voll Aufwühlendes haben kann und dass viele Menschen jetzt nicht denken, ja, Sex und dann easy peasy, erklärt sich ja allein dadurch, dass wir super viel uns darum drehen, ganz viele Menschen zur Sexualtherapie gehen, Ratgeber aufsuchen, 1000 Tipps versuchen zu lesen, sich miteinander vergleichen und. Das heißt, irgendwie hat es so was sehr Aufwühlendes und ich finde auch als Erfahrung macht es voll Sinn, ernst zu nehmen. So, ja, es kann Spaß machen, aber es kann auch so sein, so Sex macht so voll sein eigenes Ding, treibt uns in die Irre, lässt uns geil finden, was vielleicht mit unseren Werten gar nicht so sehr im Einklang steht oder mit unserer Identität nicht so richtig und es führt so zu permanenten darauf klarkommen müssen. Und ein anderer schöner Satz, den ich mag und der mich zum Lachen bringt, es war eine Person, die nach einer Lesung das zu mir gesagt hat, die hatte das Buch schon vorher gelesen und meinte, sie saß letztens mit einer Loverin auf der Couch und dann saßen die da so und dann hat sie sich zu ihr gedreht und meinte so, boah, ist gerade voll schön mit dir keinen Sex zu haben. Und die andere hat sich umgedreht und war so, oh, das finde ich auch. Und dann lagen sie sich in den Armen und waren so, oh, schön. Und die praktizieren Sex, genießen Sex, aber es war auch mal so schön von, ah, wir müssen es ja auch nicht die ganze Zeit machen. Und das war irgendwie so voll, voll nett, dass sie diese Anekdote mit mir teilen wollte.
Mhm. Weißt du, was ich mich frage? Habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefragt. Ich habe dieses Buch gelesen, als es letztes Jahr rauskam und dachte dann so, das ist sehr interessant, weil ich kenne Beate selber von Workshops. Workshops, die sich, ich würde jetzt mal sagen, obwohl, nee, eigentlich würde ich nicht sexpositive Szene sagen, sondern eher die Räume aufmachen, wo es um Sexualität oft geht, auch nicht immer. Und dann frage ich mich, eine Person, die selber diese Workshops konzipiert, entwickelt und auch gibt und ständig in diesem Umfeld ist, und dann schreibst du ein Buch genau darüber. Warum?
Weil Lust und Lustlosigkeit, glaube ich, immer so voll miteinander verklumpt sind und immer zusammengehören. Und auch ich ein großes Herz für die Momente habe, wo, also einmal, wo was anderes ablenkt vom Sex, dann lädt man zu einem Work, also ich gebe zum Beispiel Orgien-Workshops und dann sind die Leute so, ah, voll spannend. Und dann gibt es so Sorgen wie, aber was ist, wenn ich keinen hochkriege? Muss ich denn auch sexuell werden? Und genau, diese Sorgen sind irgendwie so, nö, überhaupt nicht. Und es geht ja auch in diesen Workshops darum, zu hinterfragen, was kann zum Beispiel alles orgiastisch sein? Und dann denkt man vielleicht schnell an Sex, aber es gibt auch Fressorgien oder wir können eine Stöhnorgie machen oder eine Massageorgie oder es gibt auch Orgien der Gewalt oder eine Farborgie und. Genau, und dann ist es so voll schön, dass die Leute am Ende das machen, was sie machen möchten und manchmal ist Sex, was auch immer das bedeutet. Ich glaube deswegen, ich schreibe auch dieses Buch, weil ich mich frage, was heißen diese drei Buchstaben eigentlich genau und was gehört dazu? Und das wird auch immer reflektiert in diesen Workshops, dass Leute wirklich für sich herausfinden, was wollen sie mit diesen Körpern machen? Und manchmal sind sie erregt und geil und dann ist es eher so in der Schublade von Sex und dann passiert aber so viel mehr, dann sind die Leute auch fühlen sich irgendwie meditativ oder sind mit Traurigkeit konfrontiert oder dürfen eben auch mal zugeben von, boah, ich habe gar keinen Bock auf irgendwen hier und dann stellen wir uns die Frage, klar, wie können wir das integrieren? Und letztens hatten wir einen Orgien-Workshop, der eher so eine Distanzorgie war, weil niemand wollte was mit irgendwem anfangen. Aber es war auch super schön. Das ist wie so, okay, statt Contact-Improvisation haben wir Distance-Improvisation gemacht. Und alle konnten damit so voll sein und haben dadurch wieder Lust auch gefunden. Und deswegen ist es so ein permanentes Spiralisieren von Lust, Unlust, Geilheit, Langeweile, das beides.
Können wir Beates Mikro wieder anschalten? Sonst nimmst du meins.
Genau, insofern geht es damit so voll einher.
Meine nächste Frage wäre, wenn ich dich so höre, ich habe die Frage, was bedeutet Lust für dich? Vielleicht sowohl für dich persönlich, aber auch als Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Forscherin. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber was bedeutet Lust für dich? Die Frage haben wir nicht abgesprochen.
Das ist doch gut. Ich glaube, Lust hat für mich persönlich auch sowas, irgendwie denke ich an sowas sehr Trotziges. Ich finde, Lust ist da, wo so ein trotz allem bin ich so voll präsent mit dem, was da ist und so auch dieses Gönnen. Ich komme vom Niederrhein und da ist so ein Gönne-Könne. Anderen sowas zu gönnen, sich selber was zu gönnen. Ich finde Lust, also manchmal kann der Eindruck entstehen, Lust kann sowas, worauf habe ich Bock und dann ziehe ich meine Scheuklappen auf und suche mir etwas und versuche es mir zu besorgen und ich mag aber Lust auch, oder ich finde die schönsten und rauschhaftesten, ekstatischsten Lustmomente habe ich, wo es, das passt dann auch zu den Orgien-Workshops, wo es eher um so eine Gastfreundschaft gibt und so eine Lust von, es ist so viel und ich überlege auch, wie kann ich andere integrieren in die verschiedenen Lustprinzipien und dann akkumuliert man Lust zusammen. Und ich finde es total spannend, dass es ja auch sowas gibt wie Guilty Pleasures, was ich sehr auffällig finde, dass wir Lust ja auch wirklich beschämen oder auch sagen, manche Menschen dürfen sich diese Lust gönnen und andere wiederum nicht. Genau, und ich finde das da total schön, wo jemand versucht, von der Guiltiness wegzukommen und zu sagen, auch ich habe ein Anrecht darauf und sich diesen Space so zu claimen. Ja, dass ich das super lustvoll finde. Das hat auch was mit Class zu tun und mit Gender und verschiedenen Machtmechanismen. Wer hat Zugang zur Lust und wer nicht? Und den so größer zu machen, das finde ich sehr lustvoll.
Danke. Ich habe in einem Interview einen Satz von dir gelesen, den fand ich sehr schön. Ich würde gerne von dir wissen, was du dazu denkst oder was dahinter steckt. Das Zitat geht so.
Und weil sie anders sind als die Norm, machen sie das eigene, vermeintliche, normale Verhalten hinterfragenswert und das kann beunruhigend wirken. Wem bist du da auf der Spur?
Genau, das Zitat ist, ich glaube, das war die Frage, warum ist Sexlosigkeit gesellschaftlich so bedrohlich, dass eben Menschen, die sich als asexuell verstehen oder eine Zeit lang auf Sex verzichten möchten, also oder vielleicht wie so ein freiwilliges Zölibat eingehen, dass sie eben mit, auf sie mit Unglauben reagiert wird oder manchmal auch missioniert werden. Ich habe super viele spannende Beispiele gefunden von Menschen, die dann auf Sex verzichten und die Leute im Freundeskreis sind so, ah nee, vielleicht bist du ja einfach lesbisch oder vielleicht bist du einfach schwul oder ah, ich kann dir helfen, mein Freund ist, also es gab immer so Versuche von, nee, das kann nicht sein, du darfst nicht in der Trockenphase quasi sein und musst dir Sex gönnen. Und dann haben sich diese Menschen immer gefragt, hey, warum lassen mich die Leute nicht in Ruhe? Und versuchen mir zu helfen, wo mir gar nicht geholfen werden muss. Und da war die Frage, warum ist das so? Weil sie sagen, ich bin genauso normal mit meiner Asexualität oder mit meiner Lustlosigkeit gerade. Und dass es so bedrohlich wirkt, ist, glaube ich, weil Sex als das Normale gilt, dass wir eben sexuelle Wesen sind. Und was dazu führt, dass ich glaube, Menschen überwinden sich zu viel Sex, nicht, weil sie Bock drauf haben, sondern weil sie denken, oder weil es ein ganz großes Bedürfnis gibt, einfach als normal zu gelten. Und also das war ja auch, was ich selber erfahren habe, dieses sich selber überwinden aus, zum Beispiel in einer Beziehung, doch, ah, Schatz, wir hatten lange nicht mehr, so lass mal wieder, oder vielleicht redet man gar nicht drüber, sondern so aus Verlustängsten oder Schuldgefühlen ist so ein, okay, ich müsste jetzt mal wieder, ich initiiere jetzt Sex, und es folgt aber diesem, wir müssen in diese Form hineinpassen oder ich möchte in diese Form hineinpassen, ich will normal sein oder ich will auch, normal kann man dann ersetzen, das fand ich auch sehr spannend bei der Recherche von, ich will doch wild und frei sein oder ich will doch feministisch sein oder ich will doch queer sein, dann will ich auch queeren oder kinky Sex oder ich will feministisch sein und mir also alles nehmen, worauf ich Bock habe und so wie in den geilen RapperInnen-Videos genau das so leben können, was super geil ist, aber wenn es nicht zu einem passt oder gerade nicht stimmig ist, dann gibt es so ein, ja, diese Entfremdung oder diese Dissonanz. Und wenn man dann merkt, jetzt ist jemand anderes, der so kackfrech sagt, nein, danke, ach nö, ich will von eurem Kuchen gar nichts abhaben, ist nichts für mich und damit so voll fein ist, ich glaube, das zu akzeptieren ist so, ich habe mich so oft überwunden. Ich versuche die ganze Zeit dieses Spiel, von dem mir andauernd gesagt ist, an Sex, das verspricht dir Glück, das ist das gute Leben. Und jemand anders macht es nicht, dann müsste ich ja selber auf mich klarkommen, warum ich eher einem gesellschaftlichen Bild so sehr versuche zu entsprechen, als zu sagen, geil, du machst es nicht, vielleicht muss ich das auch nicht machen. Und dann fängt, glaube ich, eher so ein, was, glaube ich, auch sehr unbewusst ist, so ein, auch du musst mitmachen, so ein bisschen so eine Crab-Bucket-Mentality, wo Krebse sich immer so gemeinsam runterziehen. Wir sind hier drin zusammen. Mhm.
Das macht eigentlich einen Raum von Freiheit auf, würdest du das auch sagen?
Total, voll. Das, du meinst den Raum von Freiheit, wenn man sagt, ah, ich muss ja gar nicht. Und so, voll. Ich
Ganz
so
genau.
So ein radikales Nein, genau, ich schreibe in der Kulturwissenschaft meine Doktorarbeit zum Consent, zur Einvernehmlichkeit gegenseitiger Zustimmungsmoral. Und da ist oft so das Bild, man kann nur Konsens geben und zusammen was einwilligen, wenn es keinen Zwang gibt. Und dann gibt es irgendwie so Bilder von, Leute werden, Zwang ist vielleicht manipuliert werden oder überredet werden oder whatever. Oder dass einem gedroht wird, aber ganz ehrlich, es fängt schon viel, viel weiter vorher an, was eben als Norm und normal gilt. Und eben, dass sehr viele irgendwann zu Sex Ja sagen werden oder die Toleranz gegenüber so einem ganz radikalen Nein, nö, kein Bock und ich will es auch nicht erklären. Vielleicht will ich auch gar nicht das Label asexuell für mich benutzen und ich will auch nicht sagen, weil ich traumatisiert bin, sondern einfach nur nö. Das wird, glaube ich, nicht so sehr akzeptiert, aber ich glaube, das wäre voll die Bedingung für so ein echtes Ja, jetzt habe ich Bock.
Ich würde gerne da vielleicht noch mal so ein bisschen den Blick drauf werfen wollen auf politische Strukturen, weil die Mechanismen, die da am Werk sind, die im Hintergrund, wie du gerade schon gesagt hast, viel, viel früher ja auch ansetzen und was ist eigentlich die Norm und was ist normal, in Bezug auf diese politischen Strukturen oder das, was da eingewebt ist. Ne? Also da wäre meine Frage, glaubst du, dass Sex und auch tatsächlich bestimmte Sexpraktiken, zum Beispiel mit, ich sag mal, Kapitalismus oder, also wie hängt das zusammen aus deiner Sicht? Muss nicht Kapitalismus sein, kann auch etwas anderes sein.
Mhm. Voll, genau. Und wenn wir Sex sagen, vielleicht müsste ich es auch noch mal deutlicher machen, dass ich nie von dem Sex spreche, als wäre das so eine Sache, über die wir immer reden, sondern man müsste immer fragen, von welchem Sex sprechen wir und was genau meinen wir jetzt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit Sex umgeht, als ein Phänomen, das hat super viel mit Kapitalismus zu tun. Und als Kulturwissenschaftlerin und auch mit so einem kulturhistorischen Fokus ist für mich auch ganz deutlich die Analyse von unseren Umgangsweisen oder unserem Verständnis von Sex heute in der modernen Gesellschaft ist sowas wie eine moderne Erfindung und lässt sich nicht wegdenken von der ganzen Art, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist. Das ist nicht einfach was Privates. Und ganz viel von dem, was ich analysiere und kritisiere, dass Sex so etwas ist, was eben, was wir als etwas sehr Lustorientiertes und Konsumorientiertes verstehen, was allen Menschen aufgezwungen wird, dass sie sich sexuell möglichst entfalten sollen und so um ihr inneres Wesen kreisen sollen, das meist irgendwie mit sexuellen Identitäten zu tun hat, dass sie erwachsen werden und das wird markiert durch das erste Mal und so weiter und so fort, dass Sex einen zentralen Stellenwert in ihrem Leben einnehmen sollte und dass sie dann auch möglichst viel dazu kaufen müssten. Also das ist irgendwie so ganz naheliegend. Aber so, um das nochmal einzubetten, dass wir so ein Verständnis von Sex haben, hat eben was mit den gesellschaftlichen Umbrüchen im 19. Jahrhundert zu tun, also auch mit der Entstehung von Industriegesellschaften und eben mit der Entstehung des Kapitalismus immer mehr. Und dass man es so verorten muss. Davor waren eher Fragen nach Fortpflanzung, nach Sittlichkeit, Sittsamkeit, Moral und so weiter, wichtige Fragen. Das, so ein total treffend fand ich da, dass die Art und Weise, wie wir über Krankheiten zum Beispiel sprechen oder von Sexualstörungen und Dysfunktionen, die in dem Buch auch eine große Rolle spielen, dass es da also um das 19. Jahrhundert voll den Bruch gab. Davor waren sexuelle Gebrechen die Unfähigkeit, Kinder zu zeugen, vor allem. Und mit dem Wandel Richtung, also super verkürzt jetzt gesagt, aber um das deutlich zu machen, es gab dann auch mit der Entstehung des Kapitalismus auch so eine Aufwertung von Spaß und Freizeit und Unterhaltungsindustrie, wodurch auch mehr Interesse der Intensivierung und Erregbarkeit von Körpern und vom Leben Aufwind bekam, sodass was vorher moralisch beäugt wurde, Spaß war. Wenn man Spaß hat, dann verschwendet man seine Zeit und man sollte eher arbeiten. Und jetzt gibt es eher so ein, man fühlt sich schlecht, wenn man keinen Spaß hat und hat vielleicht Fear of Missing Out. Und deswegen gibt es so ein richtiges Gebot, du musst dich vergnügen und du musst Spaß haben und du musst Lust haben. Und Sex ist so ein ganz wichtiger Bereich dafür geworden. Weswegen ab dem 19. Jahrhundert Ärzte auch anfingen, plötzlich über Orgasmusschwierigkeiten, Erektionsschwierigkeiten, zum ersten Mal galt das als Krankheit. Was aber total wichtig ist, weil wenn wir anfangen, so viel über Lust, Erregung, Spaß als so wichtige Werte zu sprechen, erzeugt das auch ein neues Bild von, was gilt als krank und was gilt als gesund. Und etwas, was vorher genau gang und gäbe war und nicht der Rede wert, ist plötzlich Grund zur Sorge und führt Leute zur Therapie oder zum Arzt und macht aus ihnen Kranke, was sie gar nicht sein müssen. Und das ist eben so stark, wie Gesellschaft etwas bewertet. Und ich glaube, so kapitalistische Strukturen und Spaß hängt ganz nah zusammen. Und ein anderes Beispiel wäre natürlich sowas, wie wir uns als Subjekt verstehen und dass wir im Kapitalismus konsumierende Subjekte sind, die Entscheidungen treffen. Und das, genau, kennen, glaube ich, super viele im Dating-Bereich. Dating-Apps sind da, glaube ich, total passende Beispiele, wie man so wie durch so einen Supermarkt, und wen nehme ich heute? Ah, passt mir jetzt nicht mehr, stelle ich zurück ins Regal, und wer ist der Nächste? Oder vielleicht auch so die Suche. Ich habe in dem Buch eine Studie gefunden, die Menschen befragt hat, warum sie eigentlich Sex haben. Und oft ist so der Grund, am Ende schlage ich daraus irgendwie Profit. Sei das für meinen Selbstwert, sei das, dass ich als besonders fuckable gelte, sei das, dass ich es jemandem heimzahlen kann, sei das, dass ich nicht verlassen werde und dadurch ein Gefühl von Sicherheit habe, sei es stärkt meinen Selbstwert. Also am Ende, es geht nicht darum, verspielt miteinander zu gucken, was wollen unsere Körper und wir miteinander anstellen und dann mal gucken, wohin es führt, sondern Sex ist so ein Mittel zum Zweck, um etwas für sich anzuhäufen, was... Und dadurch benutzt man ja auch den anderen und benutzt seinen eigenen Körper und benutzt Sex für, ja, als Instrument, um Profit zu schlagen. Genau.
Und dem zeigst du jetzt eigentlich gerade den Mittelfinger und denkst dir so, nö, so nicht. So habe ich es verstanden. Ich würde euch, wenn ihr Fragen habt, Micky ist hier vorne, können wir gerne einweben. Ich hätte auf jeden Fall auch noch eine andere Frage, wenn ihr gerade noch keine habt. Okay, meldet euch gerne bei ihm. Ich habe überlegt, bei dem, was du gesagt hast, bin ich jetzt eine sexpositive oder eine sexnegative Feministin? Was heißt das eigentlich genau? Ich möchte ja eigentlich nicht in diesen Zwang kommen, die Abenteurerin zu sein, die ganz viele tolle Dinge sexuell erlebt. Aber wie kann ich denn auf eine feministische Art und Weise oder aktivistische Art und Weise in diesem Feld, was würdest du sagen? Also bin ich eine gute sexpositive Feministin oder eine gute sexnegative Feministin? Ist auf jeden Fall eine Frage gewesen, die ich beim Lesen deines Buches hatte, weil mich auch diese Wertung irgendwie so ein bisschen da drin irritiert. Sex positiv und Sex negativ. Eigentlich brauchen wir vielleicht andere Worte dafür. Erzähl, was du dazu denkst, bitte.
Deswegen sage ich auch so ungerne, dass die Arbeit mit den Workshops, die ich mache, auch sexpositiv ist, weil das kann so runtergekürzt klingen von Sex ist positiv oder es ist positiv, wenn man viel davon hat oder whatever. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch immer wieder zu klären mit der Wertung, wofür positiv wendet es sich und wogegen eigentlich. Und sich einfach zu erinnern, Sex positiv meint ja nicht einfach nur, man ist Sex gegenüber positiv gestellt, sondern einer bestimmten Form von Sex. Und bestenfalls bedeutet Sex Negativität, man ist auch einer bestimmten Form von Sex negativ gegenübergestellt. Und das Sex Positivität meint positiv gegenüber sexueller Vielfalt, sexueller Selbstbestimmung, körperlicher Selbstbestimmung, positiv gegenüber Reproduktionsrechten und all das, während Sexnegativität, glaube ich, im besten Sinne nicht dagegen negativ ist, sondern gegen gewaltsame Sexualität, gegen Sex, die einem aufgezwungen wird, und das im Bereich von Feminismus, wenn man den Eindruck hat, es gibt so ein Madigmachen von sexuellem Ausleben, was in den sogenannten Sex Wars der 70er Jahre so ausgetragen wurde zwischen oft pornografiepositiven und pornografienegativen Feministinnen. Und dann nennt man das bis heute noch Sex negativ, Sex positiv. Und da habe ich auch bei meiner Recherche gemerkt, es ist viel komplexer eigentlich und man müsste das besser aufteilen. Und davon wegkommen, ist Sex jetzt gut oder schlecht oder ist Pornografie gut oder schlecht, sondern wenn Pornografie oder Prostitution oder BDSM-Praktiken oder das freie Ausleben von Sexualität so beschämt werden, fände ich es, glaube ich, besser bezeichnet als Sexmoralismus, wo eben moralische Urteile gefällt werden, und Sexnegativität oder Sexkritik finde ich vielleicht besser, wirklich versucht zu sagen, ey, in unserer Gesellschaft haben Sex und Macht sind so miteinander verflochten und haben so viel mit patriarchalen Kräften zu tun. Und demgegenüber negativ eingestellt zu sein oder kritisch eingestellt zu sein, macht ja total Sinn. Und wenn du fragst, bin ich jetzt eine gute sexpositive oder besser eine sexnegative Feministin? Ich glaube, es braucht voll beides. Wenn wir uns daran erinnern, dass Feminismus ja ein Feind bekämpft, im besten Fall irgendwie patriarchale, unterdrückende Mechanismen. Und die Sache mit dem Patriarchat ist ja, dass der vielfältig und dissonant und widersprüchlich ist und sowohl Sex unterdrückt und irgendwie den Nippel auf Instagram zensiert oder eben jetzt werden queere Kinderbücher verboten in den USA und. Aber ebenso reizt uns das Patriarchat dazu, uns ja bitte möglichst viel über Sex zu reden, auf eine bestimmte Art und Weise, sich um unseren Sexappeal zu kümmern, eben möglichst viel dazu zu konsumieren über das Sexuelle und. Das heißt, am Ende braucht es echt so eine Vereinigung von Proud Sluts und Proud Prudes und einem vielfältigen Selbstverteidigungsarsenal, was es aushält, dass es keine einfache Antwort gibt und man in diesem Spannungsbereich auch bleibt und im Diskurs bleibt. Und manchmal gibt es so ein, auf keinen Fall Bücher von Andrea Dworkin zum Beispiel lesen, weil die eben auch mit ihrer Kritik an Pornografie, muss man sagen, auch mit rechten Kräften, konservativen Kräften, Hand in Hand gegangen ist. Und dann liest man aber ihre Sachen und denkt sich, irgendwie ist es super aktuell, gerade heute, auch in den USA, noch mal mehr wahrscheinlich, obwohl Rechtsruck in Deutschland natürlich auch. Und da steckt super viel drin, wo auch ich dachte, ah Mann, es ist einfach so. Und die hat es voll auf den Punkt gebracht. Es gibt dann so ein, hoffentlich werde ich damit nicht in einen Topf geworfen, irgendwie mit Alice Schwarzer oder so, weil wo da war das Problem ja immer nur, es sagt Leuten wieder, wie sie zu vögeln haben oder wie sie nicht zu vögeln haben, anstatt zu sagen, it's messy und es ist echt ein großes Durcheinander und es gibt keine einfache Antwort und wir können weder rein werden und irgendwie sexnegativ sein im Sinne von, wir wissen es besser und wir stehen drüber, noch ist es damit getan, dass wir denken, ja, wir sind so liberal und lasst uns einfach mehr nackt sein und dann wird alles gut, weil eigentlich brauchen wir nur Lust und Freude, sondern so, es ist halt voll komplex und es braucht irgendwie beides.
Das bedeutet, du möchtest eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, also aufgrund des Buchs, aber auch aus Gesprächen und den Interviews, die ich gelesen habe, es geht darum, etwas zu verändern? Geht es darum, möchtest du ein Umfeld schaffen, ja, also wo wir uns anders begegnen können, indem wir die Freiheit, die Freiheit des sozusagen mehr Üblichen zu sagen, ja, nö, gerade ist es eigentlich so, dass ich das gar nicht will oder gerade ist es ganz viel und es kann sich auch ändern. Also was wäre so ein bisschen so dein Ziel bei dem Ganzen?
Ich glaube, mein Ziel, am Ende geht es so um Selbstbestimmung oder auch Integrität ist so ein Wort, das ich voll anziehend finde. Wenn ich wirklich überlege, passt das gerade? Ist es für mich stimmig, mehr Sex zu haben, weniger Sex zu haben, jetzt gerade Sex zu haben? Warum will ich eigentlich Sex haben? Also so auch neugierig zu bleiben und eben nicht zu denken, wo bin ich jetzt auf der richtigen Seite, sondern eher sich auf die schwierigen Fragen einzulassen und wirklich so auf das mit sich im Kontakt sein. Und ja, ich finde, Neugier ist so eine super schöne Qualität von, was zieht mich jetzt dahin oder was zieht mich von etwas weg? Auch die Frage des Warums zu stellen, weil das Warum fragen wir oft, warum, wenn Leute keinen Sex haben, aber den auch zu stellen, wenn Leute Sex haben. Die Frage fällt dann oft weg, weil das so als voll selbstverständlich gilt. Dabei gibt es, glaube ich, voll viele spannende Antworten auf diese Frage. Und ein zweiter Punkt auch, ein Wohlwollen gegenüber dem, wo, also Scheitern ist so ein Schlüsselwort in meinem Buch, weil es gibt so ein Bild vom guten Sex, vom erfolgreichen Sex, an dem wir scheitern und dann fühlen wir uns irgendwie schlecht oder wir fühlen uns clumsy und wollen daran arbeiten, um den Sex zu meistern um souverän im sexuellen Miteinander zu sein. Und ich habe, genau, glaube ich, ein großes Herz für Momente des Stolperns, des Nichtwissens, des Nichtkönnens. Können voll schöne Momente sein, die eigentlich einen wie so stolpernd in neue Bewegungsmöglichkeiten hinein katapultieren. Und so kann es im Sexuellen auch sein. Ich habe mich so auf die Suche begeben nach Menschen, die konfrontiert waren mit etwas klappt nicht so, wie ich will. Und ab dann wurde es eigentlich besonders geil und besonders toll, weil ich voll erfindsam, erfindungsreich werden musste, um mir mein eigenes Sexleben zu kreieren. Obwohl ich, und ganz klassische Sachen, obwohl ich Vaginismus habe oder obwohl ich Erektionsschwierigkeiten habe, obwohl ich Anxieties habe, Angst und Panik habe, wenn es ums Ficken geht plötzlich, dann geht gar nichts. Und anstatt so, das muss weg und ich nehme Tabletten und ich benutze Dilatoren, damit meine Vagina wieder normal penetriert werden kann, haben die Leute so geile Umwege gefunden, anders sinnlich mit sich selber oder mit anderen Leuten zu sein. Und das, finde ich, sind so schöne Erzählungen und ja, bestenfalls so Druck rausnehmen, schwierige Fragen stellen und gerade Sex, es kann doch so als so ein Ort, wo wir ein bisschen fantasievoller miteinander umgehen können. Und ich glaube, unsere Körper, auch da, wo sie nicht machen, was wir wollen, was sie machen sollten, können da Brücken bauen dahin, was für uns stimmig und passend ist. Und ja.
Eigentlich geht es darum, dass wir uns begegnen, wenn ich dich richtig verstehe, und den Raum aufzumachen, dass wir das tun. Ja. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, Beate ist ja selber auch Workshop-Host, einen kleinen Moment des Begegnens zusammen zu machen, falls du Lust hättest, falls ihr Lust habt. Wie wäre das? Würden wir alle sitzen bleiben, wo wir sind, oder was machen wir? Mhm.
Genau. Ich habe überlegt, vielleicht, wenn ihr Lust habt, ihr könnt, ich gebe euch ein paar Optionen. Und niemand von euch muss mitmachen, natürlich, es ist total frei. Ansonsten könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr stehen, sitzen oder liegen? Oder wollt ihr gehen, krabbeln oder rollen? Also man kann immer zwischendurch in Bewegung sein oder in diesen drei Modi verbleiben. Und mit der Zeit könntet ihr Blickkontakt zu anderen Leuten aufnehmen und vielleicht, genau, und spielt auch so ein bisschen damit. Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff des Flirtens benutzt habe, aber ich habe so eine Obsession mit diesem Begriff Flirten, weil der blöderweise mit so Pickup-Artists oder so in Zusammenhang gebracht wird. Aber ich finde, Flirten ist ja eigentlich so das schöne Leben genießen und den Moment genießen, ohne dass es ein Ziel gibt und ohne dass es auf irgendwas hinausläuft. Und genau, das mag ich in Workshops so ein bisschen mit reinzubringen. Das heißt, genießt es vielleicht auch so Blicke zu werfen und zu gucken, haben wir Lust miteinander in Interaktion zu kommen? Gebt euch irgendwie Zeichen für einen Blick oder gebt euch Zeichen für, sollen wir beide miteinander die Übung machen oder angelt vielleicht jemanden? Also spielt ruhig auch damit, lockt jemanden an. Und wenn ihr angelockt werdet oder jemand einladet, wie auch immer ihr es machen wollt, niemand muss dem Folge leisten. Ihr könnt auch einfach sagen, nö, für mich nicht, oder ein Zeichen dafür geben. Ansonsten kommt gerne zu zweit oder zu dritt mit der Zeit zusammen. Und dann gibt es ein schönes Spiel, das 3-Minuten-Spiel, was total angenehm ist und so ein schönes Bild ist von, wir können uns alle Gutes tun und durch Berührung oder durch Miteinander sein Genuss erschaffen. Und das müssen nicht immer unsere Sexualpartner und Partnerinnen quasi sein. Das können jetzt auch fremde Leute sein. Gerade auf der Fusion muss ich das nicht groß erklären, aber trotzdem vielleicht so einen Raum zu kreieren, dass jede Person von euch, wenn ihr zu zweit seid, 3 Minuten Zeit kriegt und sich was wünschen kann von der anderen Person. Vielleicht was ihr empfangen möchtet. Tut euch der Nacken weh? Wünscht ihr euch eine Massage? Oder wollt ihr ohne Berührung zusammen meditieren oder was summen? Oder einfach nebeneinander liegen? Irgendwas, was euch guttun würde für 3 Minuten. Die andere Person kann immer Nein sagen, das möchte ich nicht. Oder Nackenmassage nicht, aber eine Kniemassage könnte ich mir vorstellen. Genau, also ihr könnt gerne alles adaptieren, so gestalten, dass sich alle wohlfühlen. Und nach 3 Minuten würde ich euch ein Zeichen geben und dann darf die andere Person sich was wünschen. Genau.
Kleines Experiment, ja. Vielleicht probieren wir es zusammen aus.
Mhm. Voll okay. Gern. Also wer Lust hat, kann ab jetzt aufstehen, sich durch den Raum bewegen, kann auch gerne krabbeln, ihr könnt sitzen bleiben und vielleicht begegnet ihr Leuten und genießt auch so ein bisschen, sich einander Blicke zu werfen. Sind wir vielleicht ein Match? Ein Nein zu sagen. Wir haben ja reflektiert, ein Nein ist super wichtig. Und dann genießt die Chance, für 3 Minuten ist jemand nur für euch da und erfüllt euch einen Wunsch oder vielleicht nicht. Und dann könnt ihr der Person danken dafür, dass sie gut auf ihre Grenzen aufpassen kann. Ja, ah ja, da ist eine Frage.
Die Frage war, woran kann man erkennen?
Also meine Frage war, woran kann man erkennen, dass eine Entscheidung von mir selbst ist, also eine Selbstbestimmung oder eine Fremdbestimmung? Die Frage hätte ich gern beantwortet, bevor ich anfange zu krabbeln.
Weil du die beantwortet haben möchtest vor der Übung. Mhm. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Frage, weil ich glaube, man kann es nicht so richtig hundertprozentig wissen. Oder es gibt so eine Falle, wenn wir denken, ah, das ist jetzt mein authentisches Begehren, weil was soll das sein? Am Ende sind wir auch ein Produkt unserer Kultur und Gesellschaft. Und super viel ist ja inkorporiert, also wirklich verkörpert, was wir gelernt haben, was wir wollen sollten. Und wo wir meinen, das findet die andere Person bestimmt gut, wenn ich mir das jetzt wünsche. Deswegen vielleicht so ein bisschen die Einladung, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man einem Fremdbegehren folgt quasi. Und das muss ja nicht nur aus dem reinen, echten inneren Kern kommen. Und man kann ja überlegen, dass, ja, wie fühle ich mich gerade? Also entsteht in mir, obwohl es vielleicht wie sich was Fremdes anfühlt, bleibe ich nochmal mit diesem interessierten, forschenden, neugierigen Mindset dabei und mit dieser Haltung und gucke, wie fühlt sich das an, wenn ich das jetzt trotzdem mache? Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich sehr fein, dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit, aber das mache ich in den Workshops ganz viel, sehr fein in meine, wie mein Körper reagiert, reinspüre und merke, habe ich dabei einen Kloß im Hals oder zieht sich meine Brust zusammen oder habe ich einen Eindruck von, ah, es kribbelt und ich bin ganz aufgeregt und ich denke mir, oh ja, darauf habe ich Bock, dann wirkt es wie mehr so ein, das passt für mich, das ist kongruent oder im Einklang mit dem, wie ich mein Leben führen möchte, dann würde ich sagen, es ist so deins. Und wenn ich den Eindruck habe, so, ich mache das jetzt, aber es fühlt sich, meine ganze Welt fühlt sich eng an und irgendwas rebelliert in mir und will nicht so richtig mitmachen, dann ist es vielleicht eher was sehr, sehr Fremdes. Was würdest du denn sagen? Kommt.
Entschuldigung, die Frage, da habe ich noch ein paar Hintergedanken und zwar ist es Folgendes. Ich leide sehr darunter, dass nicht nur mir selbst, sondern auch anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Selbstbestimmung abgesprochen wird. Und zwar, es gibt nur im Englischen zum Beispiel diesen Begriff Ageism, das ist zum Beispiel der Altersrassismus. Also jetzt nicht der Alltagsrassismus, sondern der Altersrassismus. Also dass Menschen aufgrund ihres Alters vom Staat definiert werden, als selbstbestimmt oder nicht selbstbestimmt. Und wenn man sich überlegt, was selbstbestimmt alles auf der Welt passiert, dass also zum Beispiel Faschismus passiert, die bilden sich auch ein, die sind selbstbestimmt, oder Kriege vorbereitet werden, Waffen gebaut werden. Also hat doch quasi die Erwachsenenwelt im Namen der Selbstbestimmung ganz große Scheiße, die sie produziert. Und die Leute, die Selbstbestimmung abgesprochen bekommen, die werden quasi entmündigt. Die haben kein Recht. Da erhebt sich eine Klasse über eine Altersgruppe, die sagt, du bist nicht in der Lage aufgrund deines Alters. Wie kann man aufgrund des Alters einen Menschen für fremdbestimmt erklären? Nur aufgrund des Alters.
Voll. Also gibt ganz viel, weswegen man Selbstbestimmung, genau, Alter ist so eine Sache, genau, also, ja. Voll, und das auch nochmal neugierig bleiben von, was sind eigentlich meine privaten Präferenzen, wen spreche ich jetzt als erstes an, zum Beispiel in so einer Übung zeigt sich das ja auch ganz viel, wer sind diejenigen, die als besonders attraktiv gelten und dann ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und wer ist eher so im peripheren Raum, dann eher am Rand und hat Schwierigkeiten, das hat ja auch dann eine Art von Erfahrung, Attraktivität, Race, Gender, super viel zu tun.
Mhm. Es tut mir leid, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Wenn wir diese kleine Übung noch, dieses kleine Experiment zusammen machen wollen, schlage ich vor, dass wir das jetzt machen und dann zum Schluss kommen. Ja. Okay.
Sehr gern. Ja, also wenn ihr Lust habt oder schon Leute gefunden habt, setzt eure Chance, eure Blicke wandern zu lassen und euch jemanden zu suchen und zu fragen, ob sie Lust haben, mit euch diese Übung zu machen. Und dann habt ihr, es sind nur 3 Minuten und genießt 3 Minuten, wo ihr überlegt. Vielleicht wisst ihr auch noch gar nicht, was ihr anstellen möchtet mit der Person und spürt rein und merkt, ah, die hat irgendwie so lange, tolle Haare, die würde ich gerne flechten. Dann könnt ihr danach fragen, was könntet ihr gerade gebrauchen, was euch gut tut? Genau. Und schaut euch gerne um. Gibt es noch Leute, die alleine da sitzen? Gibt es einen kecken Blickwechsel über die Schulter? Ja, und dann läuft die Zeit. Drei Minuten, wo ihr etwas empfangen dürft. Okay. Gut. Dann sind die 3 Minuten um. Wir verabschieden uns dann von euch. Ihr könnt gerne nach einer Revanche natürlich fragen. Ich habe 2 Exemplare von dem Buch dabei, falls jemand noch Festivallektüre benötigt. Kommt gerne zu mir. Ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen weiteren Fusion-Abend und vielleicht noch 3 Minuten, in denen ihr auch der anderen Person einen Wunsch erfüllen könnt. Aber dann sind wir auf jeden Fall weg von der Bühne.
Weg von der Bühne, aber vielleicht verweilen wir noch eine kurze Zeit an der Bühne. Falls es noch Fragen gibt, die ihr nicht öffentlich stellen wollt, könnt ihr gerne zu Beate kommen. Und dann an der Stelle danke ich dir, dass du der Einladung gefolgt bist, Beate. Ich bin super froh, dass du gekommen bist und dich auf das Abenteuer Fusion eingelassen hast. Und wünsche dir auch eine schöne erste Fusion. Das wünsche ich uns auch und dass wir eine gute Zeit haben miteinander und wir schöne Begegnungen und Momente miteinander teilen können. Das wäre sehr schön und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Vielen, vielen Dank, Beate.
Dankeschön.